Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute feiern wir mein Buch. 4 Jahre hat es gedauert, es ist hier. Juhu! Ich erzähle euch, wie alles entstanden ist und was euch erwartet. Viel Spaß beim Zuhören. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage. Ja, es ist soweit. Es hat 4 Jahre gedauert. Mein Buch ist raus. Ich kann es nicht fassen. Es ist auch immer noch nicht ganz Wirklichkeit. Also ich habe jetzt die erste Rückmeldung bekommen von einer Freundin von mir. Und obwohl sie ja viele der Geschichten kennt, hat sie echt gesagt, ich konnte es nicht weglesen. Es war richtig spannend und fesselnd und ich musste mich zwingen aufzuhören. Und ich war so, echt? Okay. Ja. Also, weil, wisst ihr, wenn man da so vor sich hin dümpelt mit so einem Projekt, ich meine wirklich die einzige Person, die das gelesen hat, außer mir, ist meine Lektorin, ja. Und die liest es natürlich mit anderen Augen und so, also sehr technisch natürlich auch. Und deswegen, man weiß ja gar nicht, was man da so fabriziert, man wurschtelt da einfach so vor sich hin und hofft halt und vertraut einfach auf sein Gefühl, dass es schon passt. Und dann so Rückmeldungen zu bekommen, ist echt irgendwie dann so toll, weil man sich dann denkt, ich glaube, es war gut so und richtig so. Ja, also verrückt. Ja, wo fange ich an? Also im Buch wird es auch beschrieben, wie es dazu kam, dass ich das Buch überhaupt geschrieben habe. Aber jetzt schon mal vorweg, ist es ja entstanden und ich weiß das noch ganz genau. Hat sich in mir eingebrannt, dieses Bild. Ich saß in München bei meiner Freundin in so einer Zweitwohnung von ihr, alleine. Es war die Pandemie, ich war festgesessen, ich konnte nicht nach New York zurück. Und ich saß da so und dachte mir so, was soll ich jetzt machen? Und dann sind so einige Dinge vorher schon passiert, wo ich gemerkt habe, oh, so diese New Yorker Version von mir, die verschwindet langsam. Wo geht die hin? Ich war ja vorher bei meinen Eltern festgesessen, im kleinen fränkischen Dorf und habe gemerkt, da passiert was mit mir. So diese alte Version kommt wieder hoch. Und so alte Gedanken und Glaubensmuster kommen wieder hoch. So, ja, jetzt denk mal nicht so groß, jetzt halt mal den Ball flach. Und ja, coole Klamotten, ja, nee, nicht, dass du auffällst. Also so Sachen von früher, so wie ich so Anfang 20 war oder so Teenager. Und dann dachte ich mir, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Und ich war ganz schön geschockt, dass das nie weggegangen ist. Ich finde das erstaunlich, dass diese alten Strukturen, die in uns mal drin waren, dass die wieder aktiviert werden können, wenn wir uns in der alten Umgebung befinden. Was ja auch jetzt den Schluss zieht übrigens, kurzer Zwischeneinwurf, wenn du Veränderung möchtest und eine neue Version von dir möchtest, ist es von Vorteil, so ein bisschen dein Umfeld zu ändern. Ich weiß, es ist jetzt blöd. Aber ich habe eben das umgekehrt gemerkt. Als ich wieder in meiner alten Umgebung festsaß, ist meine alte Version wieder hochgekommen. Und ich dachte mir so, das gibt's ja jetzt nicht. Ich habe so viel Mühe mir gemacht, das loszuwerden. Und auf einmal kommt es wieder. Und da habe ich gedacht, das geht nicht. Nein, das kann ich nicht zulassen, das kann ich nicht erlauben. Nicht das, was all dem, was ich da hinter mir habe. Und dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich meine New York City Version? Was macht diese Stadt mit mir? Warum fühle ich mich da anders? Was wird da aktiviert? Und was habe ich gelernt von dieser Stadt? Was habe ich erlebt? Was hat mich verändert? Und viele von euch schreiben mir ja immer, oh, die Stadt macht was mit mir und ich fühle mich so anders, wenn ich dort bin, als wenn ich zu Hause bin. Und das habe ich versucht zu destillieren und in Worte zu fassen, in der Hoffnung, dass es dir hilft, wieder auch diese Version von dir zu aktivieren und anzuzapfen. Weil ich glaube, die haben wir alle in uns drin. Ich meine, ich nenne sie jetzt die New York City Version von dir, aber letzten Endes könnte man auch sagen, weiß ich nicht, deine beste Version, deine Potenzialversion, wie auch immer du das nennen magst. Aber die kann man wieder aktivieren. Und es ist vielleicht einfacher, als man denkt, mit vielen Kleinigkeiten. Und genau, also und zurück zur Sache. Ich saß also in München in dieser Wohnung alleine im Winter und dachte mir so, ich weiß nicht, ich kann das nicht zulassen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich könnte das ja eigentlich mal aufschreiben, weil es gibt ja vielleicht auch andere, die sich ähnlich fühlen. Und dann habe ich halt einfach mal angefangen. Und der Anfang fiel mir total leicht. Also es ging echt schwuppsiwupps, so die ersten 50 Seiten waren total easy. Dann die nächsten 50, auf die 100 kommend, da musste ich dann schon so ein bisschen überlegen, okay, was will ich noch alles sagen? So die erste Welle war so rausgeschrieben und dann, okay, was will ich noch alles sagen? Und welche Geschichten will ich erzählen? Welche sind irgendwie vielleicht zu krass oder zu privat? Oder muss ich die entschärfen? Ich habe mich dann am Ende entschieden, sie nicht zu entschärfen, sondern die Originalstories so zu schreiben, wie es auch passiert ist. Ja, und dann hatte ich so um die 110 Seiten. Und die restlichen 140 Seiten haben, glaube ich, 3 Jahre gedauert. Da war die Pandemie zu Ende, da bin ich zurück nach Brooklyn gekommen, dann wollte ich erstmal ankommen und wieder irgendwie eintauchen in die Stadt und mich wieder inspirieren lassen und habe das alles so ein bisschen liegen lassen. Und habe das so ein bisschen mal ein bisschen zur Seite gelegt. Und dann, muss ich sagen, hatte ich wirklich das Problem, dass ich nicht wusste, wohin ich möchte. Wo will ich landen? Das war mir ganz, ganz lange nicht klar. Ich hatte zwar noch einige Stories, wo ich wusste, über das und das möchte ich schreiben. Okay, das hatte ich dann notiert und ich wusste so die Struktur, aber ich wusste nicht, wo will ich hin? Und wenn du ja so zur Mitte des Buches langsam kommst, musst du dir schon überlegen, was ist der Endpunkt? Und weil ohne Endpunkt schreibst du ja völlig ins Nichts. Und da muss ich sagen, da habe ich ganz schön gestruggelt. Es hat ganz schön lange gedauert, weil ich das nicht wusste. Ich habe es dann gefunden und dann ging es auch wieder. Dann konnte ich auch wieder eintauchen und in den Schreibfluss kommen und konnte es dann also beenden. Ja. Ja, und dann geht ja die Arbeit erst richtig los. Das war ja der schöne Teil von dem Buchschreiben. Und dann kommt, so finde ich, der unschöne Teil, der technische Teil, wo man das immer wieder durchliest und immer wieder sich überlegt, ist das gut strukturiert, verstehen das die Leute, macht das Sinn so? Oh, das finde ich so schwierig, weil da bist du so im rationalen Denken, weil vorher, wenn ich so geschrieben habe, habe ich halt so den Flow passieren lassen. Und da ist es oft übrigens so, vielleicht geht es dir manchmal auch so, wenn du irgendwas erschaffen hast, ein Bild oder du hast was geschrieben oder so, und du guckst es dann irgendwann später wieder an, denkst du dir manchmal so, oh, das habe ich gemacht. Okay, krass. Also wenn man so in the zone ist, na, im Flow, dann ist das ziemlich cool, finde ich, weil es einfach aus einem raussprudelt. Aber dieses Editieren und Überlegen, ob das alles so klappt und so weiter, das fand ich schon ziemlich mühsam, muss ich gestehen. Naja, dann hatte ich das so ein paar Mal durchgearbeitet und habe mir gedacht, okay, das wird schon so passen jetzt irgendwie. Und dann habe ich ein Lektorat gesucht. Eine Freundin hat mir dann jemanden empfohlen und dann hatte ich mit der hin und her und dann muss ich gestehen, war mir das zu teuer. Und es war auch so ein bisschen, lief ein bisschen ungut so ab, wo ich gedacht habe, nee, der Preis rechtfertigt das Ganze jetzt nicht. Das war auch wieder so eine Lektion, Leute. Also ich weiß, mein Gehirn so, ja, nee, komm, jetzt nimmst du die und die ist ja gut und so. Und mein Gefühl hat immer gesagt, nee, das passt nicht zusammen. Der Preis passt nicht mit dem Verhalten. Das war mir nicht professionell. Das stimmt nicht überein. Dann habe ich echt mir den Mut gefasst und habe das auch so gesagt, dass ich es leider nicht machen kann aus diesen Gründen. Hat sie auch verstanden, die Frau. Und dann stand ich wieder da und dachte mir, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich mit meiner Drehbuchautorin, Kollegin und Freundin unterhalten. Wir machen immer regelmäßig so kreative Calls, wo wir so beide erzählen, was wir gerade machen und was wir arbeiten und wir tun uns so ein bisschen austauschen. Und dann habe ich ihr das so erzählt und dann sagt sie, naja, das kann ich dir ja auch machen. Also ich meine, ich tue ja ständig Drehbücher überarbeiten und so. Und ich so, ach ja, stimmt. Ja, na gut. Und dann hat es die Franzi gemacht. Und das war die beste Entscheidung, weil die Franzi hat es so toll gemacht, wirklich. Und das, also Ich habe auch lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, aber ich dachte mir so, nee, also wenn es wirklich professionell sein soll, das Buch, dann muss da einfach nochmal jemand gescheit drüber gucken. Und das war richtig gut. Ich hatte ja so Angst davor. Ich hatte so Angst davor, wenn es zu mir zurückkommt. Weil ich habe schon von anderen gehört, dass das richtig brutal ist. Weil da halt so viel rot ist und so viel irgendwie, na, das, falsch, stimmt nicht und so. Also ist ja toll, aber es ist halt so, wo man sich denkt, ah, das ist fürs Ego nicht so schön. Und das hat sie so gut gemacht. Und ein Lektorat, was macht das? Also das ist halt so einmal Grammatik natürlich und Rechtschreibung. Dann natürlich die nächste Ebene, versteht man, was ich da sage? Kann man das verstehen? Macht es Sinn? Und dann natürlich auch, wo ist der dramaturgische Bogen? Ne? Also dann zum Beispiel so ganz banale Sachen wie, du wiederholst dich. Das hast du schon in 3 Kapitel vorher erzählt. Und manchmal merkt man das selber gar nicht. Oder man kann dir nicht folgen. Oder das passt da nicht dazu. Oder du schreibst immer mein Mann. Wir wissen alle, dass er Mike heißt. Also schreib doch einfach Mike. Also so, ja, so Sachen. Und das Tolle an dem Lektorat fand ich, dass ich eigentlich immer so bei den sinngemäßen Sachen konnte ich immer zustimmen. Ich fand, sie hat immer recht gehabt. Ich konnte es immer nachvollziehen. Und oft habe ich es auch so gemacht, wie sie es vorgeschlagen hat. Und manchmal habe ich mich aber auch entschieden, nee, es hat einen Grund, warum ich so mache und so schreibe, ich möchte so lassen. Und das fand ich eben auch gut, dass ich mich dann bewusst entscheiden könnte, nee, zum Beispiel, es gibt ein Kapitel über die U-Bahn. Und dann hatte sie vorgeschlagen, naja, du erzählst jetzt irgendwie wie so einem Reiseführer über die U-Bahn. Aber es geht ja hier so, ne, um Mindset und so vielleicht und um Erlebnisse. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich lasse es drin, weil ich fand, sie hat total recht gehabt. Ich dachte mir so, okay, der Punkt ist wirklich gut, das stimmt. Aber ich dachte mir so, nee, ich lasse es drin, weil es gibt ja auch Menschen, die noch nie hier waren. Und ich möchte, dass die trotzdem auch verstehen, wie ist die U-Bahn, was passiert da so, wie kann man das beschreiben? Und deswegen wollte ich das schon auch trotzdem erklären. Und außerdem fand ich es jetzt interessant. Genau. Also ich war so froh, dass ich das gemacht habe. Das war wirklich also eine super Investition. Und danach, muss ich sagen, war es ja dann so, dass das fand ich so die richtige Durststrecke. Weil dann musst du das ja alles durcharbeiten, einmal, dann hast du es komplett durch. Dann musst du es ja nochmal durchlesen. Also du musst es dir ja immer wieder durchlesen und gucken, ob alles passt, ob alles okay ist. Dann fängst du an, das zu formatieren. Passen die Abstände? Ist alles dasselbe? Sehen die Überschriften alle gleich aus? Und da muss ich gestehen, ich bin ja technisch echt affin. Ne? Ich mache ja hier also so Video, Ton und so weiter, Schnitt, also Videoschnitt und sowas. Aber was so Excel und Word angeht, wenn man das nie gelernt hat, das Programm, kommt man dann auf einmal an seine Grenzen, muss ich echt sagen, ich für mich. Weil ich dann gedacht habe, oh, wo geht das jetzt, wie geht das, wo ist das jetzt, Seitenrand, oh, und da muss ich sagen, danke KI, weil das war wirklich mein Formatassistent. Ich habe dann halt immer so reingeschrieben, ich möchte den Seitenrand so und so. Wo kann ich den verändern? Wie kann ich den anpassen? Was ist der Standard von einem Buch? Solche Sachen einfach. Und das war wirklich so richtig für Dummies. Schritt für Schritt, Step by Step. Klicke auf Layout. Klicke auf jetzt gehe nach rechts unten und klicke auf. Und ich habe wirklich gedacht, anders kann ich es nicht. Weil bis man sich das zurechtsucht, und klar hätte ich jetzt auch jemanden bezahlen können, das hätte ich wahrscheinlich machen sollen, weil es hat ja ewig gedauert. Aber gut, jetzt kann ich es, jetzt weiß ich es. Und ja, das Formatieren hat wirklich nochmal gedauert. Und es immer wieder überprüfen, dass wirklich alles stimmt und alles gleich ist. Ja, und dann habe ich den ersten Probedruck gemacht in Deutschland. Und der war richtig super. Ich fand die Qualität gut. Das Grün war Gott sei Dank gut. Das war das Nächste. Ach ja, genau, ich habe dann das Cover noch designt. Also beim Cover muss ich ja sagen, das Cover wusste ich von Anfang an, wie das aussieht. Das war mir klar. Und da hat mir der Mike ein bisschen geholfen, das umzusetzen, muss ich sagen. Weil da haben wir so ein bisschen zusammen dran getüftelt und haben das zusammen gestaltet. Ja, also das ging relativ schnell, weil da wusste ich genau, was ich wollte. Und auch den Titel hatte ich eigentlich von Anfang an. Naja, stimmt. Am Anfang dachte ich, das Buch heißt Das New York City Mindset. Dann dachte ich mir, oh, da wissen die Leute wieder nicht, was das bedeutet und so weiter. Und irgendwie bin ich dann auf Dirndl in New York gekommen, weil das ja so doppeldeutig ist. Also Dirndl, das Kleid, klar. Und ich komme ja aus Bayern. Und Dirndl ist wirklich auch was, was ich gerne trage. Und ich habe früher viele Modenschauen für Dirndl-Mode und so weiter gemacht. Und Wiesen, ihr wisst ja alle, ich habe den Mike auch auf der Wiesen kennengelernt im Dirndl. Also Dirndl hat echt eine Bedeutung für mich. Und Dirndl hieß ja früher in Bayern auch Mädchen oder junge Frau. Also passt es auch halt Frau in New York City, ne? So. Und dann, also habe ich den Probedruck gemacht. Das Cover war super. Ich hatte ja voll Angst, dass die Farben blöd werden, weil, das war mir vorher auch nicht klar, man muss ja, digitale Farben übertragen sich nicht als Druckfarben. Das sind zwei verschiedene Sachen. Jetzt hatte ich ja so ein schönes leuchtendes Mint und dann habe ich festgestellt, das wird so nicht gedruckt. Außer ich mache einen Sonderdruck mit Pantone, heißt glaube ich. Ja. Und das geht natürlich nicht und so und naja. Also, aber das hat super funktioniert zum Glück. War ich total happy. Aber ich musste 4 Probedruck machen, weil das Format nicht geklappt hat. Es wurde immer verschoben. Und mein erstes Problem war auch, der Text war zu tief in der Bindung drin. Und ich hasse das. Kennt ihr das? Ich hasse das, wenn man das Buch so aufbiegen muss. Und das wollte ich nicht. Also da musste ich das immer weiter rausrücken. Und dann auch mit der Schriftgröße war ich mir nicht im Klaren. Ich fand dann irgendwie die gut, wenn es nicht so mini ist. Aber dann dachte ich mir, naja, aber es ist ja jetzt auch kein Erstleserbuch, ne? So für erste Klasse. Ich meine, es ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich schon auch gehadert. Das sind so Entscheidungen, wo du dir denkst, was soll ich machen? Und dann bin ich eben bei der größeren Schrift geblieben und habe noch ein bisschen Paragraphen auch angepasst und so. Und dann war ja der Knaller. Ich habe 2-mal Probedruck, nee, 1-mal in Deutschland gemacht, als ich in Deutschland war im August. Und die nächsten 3 habe ich in Amerika gemacht. Und dann wird es ja lokal hier gedruckt. Und da war immer der Seitenrand nicht okay. Ich habe gedacht, ich werde blöd. Ich habe gedacht, bin ich jetzt so doof oder was? Checke ich es jetzt nicht? Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass es ein System gibt, dass jede so und so viel, nach so und so vielen Seiten rutscht es einmal um ein paar Millimeter und dann rutscht es wieder zurück. Dann dachte ich mir, das gibt's doch jetzt nicht. Und dann habe ich recherchiert und es ist doch tatsächlich teilweise so, dass Druckmaschinen eventuell, dass das passieren kann. Ich meine, das sieht wahrscheinlich kein Mensch außer ich. Naja, du vielleicht jetzt auch. Aber das ist wirklich eigentlich nicht sichtbar. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man in sowas drinsteckt und so richtig so tief drin ist und dann bin ich ja auch so ein bisschen perfektionistisch, dann dachte ich mir, nee, das muss jetzt passen. Okay, am Ende des Tages musste ich aber akzeptieren, dass manche Dinge kann ich nicht kontrollieren. Es ist was anderes, wenn ich einen Verlag hätte und es kommt alles aus einer Druckerei. Aber wenn es Print on Demand ist, also dass es gedruckt wird, wenn es bestellt wird, sag ich mal, da kann ja auch eine Freundin von mir, die in Vietnam wohnt, wenn die das dort bestellt, dann wird es dort gedruckt, das kann ich nicht kontrollieren. Also man muss da, glaube ich, so ein bisschen das Perfektionistische ablegen und akzeptieren, dass es halt so ist. Fand ich aber schwierig. Ja. Und warum ich einen Selbstverlag für mich gewählt habe, also dass ich selbst veröffentliche, liegt ganz einfach daran, dass ich Freiheit haben wollte. Ich wollte das so machen, wie ich will. Ich wollte nicht, dass irgendjemand reinquatscht. Und ich habe es ja mit meiner Freundin Sue erlebt, die ihr Buch bei einem sehr großen amerikanischen Verlag veröffentlicht hat. Am Ende musste die alles selber machen. Also das ganze Marketing hat alles sie gemacht. Und auch die ganzen, sag ich mal, dass sie in Podcasts kommt und so weiter. Das waren alles ihre Kontakte, das hat alles sie gemacht. Und das war ganz schön ernüchternd. Für sie vor allem und für mich als Beobachterin auch. Ich habe mir gedacht, boah, das ist schon krass. Ich habe halt schon gedacht, dass die das da irgendwie mehr machen, aber nee. Klar, es wäre schön, wenn es dann auch im Buchhandel steht, ne? Aber das kann ich ja immer noch machen. Das ist ja nichts, was unmöglich ist. Aber ich wollte eben auch Freiheit haben. Und ich dachte mir so, wenn ich das Marketing eh selber machen muss, dann kann ich es auch gleich von vornherein selbst machen. Geld gibt mir kein Verlag vorher auch. Also da bin ich, also ne, ich kriege kein Geld, ums Buch zu schreiben, sondern wenn, dann würde ich halt Tantiemen bekommen pro Buch. Und die sind halt so mini, das ist ja auch, da musst du ja Millionen verkaufen oder was. Und deswegen habe ich gedacht, nee, bei Amazon, wenn ich das mache, kriege ich viel mehr am Ende raus. Und es ist halt wie mein Vertrieb. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Klar, wir wissen jetzt alle, Amazon ist auch nicht heilig, ne? Welche Firma ist das schon? Aber ich muss sagen, dass dort der Versand und die Abwicklung übernommen wird, ist schon eine riesen Hilfe. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Einfach mal um anzufangen, ist das wirklich super. Und ich finde es einfach auch wichtig in der heutigen Zeit, dass man versteht, man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten und man kann wahnsinnig viel eben selbst machen, wie ein Buch selbst veröffentlichen. Du brauchst dafür keinen Verlag. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, muss ich sagen, vor allem mit Amazon, dass es auch wirklich irgendwie mehr in deiner Hand bleibt. Das fand ich jetzt auch nochmal gut für mich, das rauszufinden. Aber um einfach mal das Buch auf den Markt zu bekommen, ist es einfach eine super Möglichkeit. Und ja, also das war auch nochmal gar nicht so einfach, sich da durchzuwursteln und wie man alles machen muss und so. Und auch da das Format. Und dann habe ich, das war ja auch noch sowas genau. Also irgendwie vorm ersten Probedruck. Gott, das hat ja auch ewig gedauert. Das erzählt einem wirklich kein Mensch, was da alles noch so auf einen zukommt. Du machst ja dann dein Format und lädst es hoch. Und dann hat Amazon jedes Mal gesagt, der Text ist außerhalb der, wo es sein darf für den Druck. Und ich so, das gibt's doch nicht. Also bei mir sah es immer toll aus. Oder wenn ich es hochgeladen habe als PDF, wurde es alles anders. Dann habe ich gedacht, ich verstehe das nicht. Am Ende war es so, dass mein Computer, mein Laptop eine alte Version hatte von Word. Und das nicht, also bei der Umrechnung ins PDF hat es das immer zerschossen. Das musste erst mal rausfinden. Also da waren auch so viele Probleme, da muss ich wirklich sagen, das war extrem frustrierend. Und wirklich, das Buch wäre eigentlich schon vor 2 Monaten rausgekommen, hätte ich nicht diese ganzen technischen Hürden gehabt und Probleme. Und das war wirklich jetzt am Ende, so, kennt ihr das? Man ist so bei einem Projekt und am Ende so ist so die krasseste Durststrecke, wo man sich denkt, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich will nicht mehr, es soll jetzt einfach fertig sein und dann muss man da wieder ran und wieder sich durchbeißen und also es war wirklich extrem. Ich fand es richtig krass. Ja, da zweifelt man dann auch oft an sich selbst, ob man nicht irgendwie es nicht rafft oder ja. Aber wie gesagt, es sind dann Probleme, auf die man erstmal kommen muss und ja. Aber das war schon eine ganz schöne Durststrecke, du. Puh, ja. Naja, aber ja, das sind so viele Dinge, die da dazukommen, die einem keiner vorher sagt. Und ich bin also wirklich heilfroh, dass ich das alles im Selbstverlag jetzt gemacht habe, weil ich trotzdem absolute Freiheit hatte. Und ich wollte das eben unbedingt, vor allem auch, weil ich mein Leben lang in meinem Beruf haben andere entschieden, ob ich eine Rolle kriege oder nicht, ob ich den Tanzjob kriege oder nicht, weil bist du gut genug, kannst du genug, bist du talentiert genug, siehst du so aus, wie wir das wollen. Und ich will einfach, ich habe keine Lust mehr, dass andere über mich bestimmen. Ich will das nicht mehr. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Und das nächste ist auch, wenn du deine Sachen an einen Verlag schickst, dauert das ja erstmal, bis du da was hörst, Monate. Dann, wenn sie sagen, okay, na, also dann kann es sagen, dass sie sagen, nee, dann stehst du genauso da wie vorher und hast die ganze Zeit gewartet und Zeit verplempert. Sagen sie ja und gehen weiter mit dir, ja, dann greifen sie natürlich ein, ist ja klar, dann gucken Leute da drüber, dann wird das verändert und dann dauert es ja meistens nochmal 1 Jahr, bis es wirklich rauskommt. Und ich wollte es auch nicht mehr. Ich wollte keine Zeit mehr vergeuden. Es war überreif. Ich wollte jetzt, dass es rauskommt. Genau. Und eben dieses, wo ich oft von rede, dieses, ich wollte nicht, dass andere Macht über meinen kreativen Prozess haben und über das, was ich wirklich sagen will. Und das war so das Wichtige für mich. Ja. Naja, genau. Also es ist wirklich ein Buch über Geschichten, die ich hier erlebt habe. Krasse Geschichten, emotionale Geschichten, skurrile Geschichten, die ich so noch nie erzählt habe und was ich daraus gelernt habe. Und manche waren wirklich hart, muss ich sagen, aber ich habe viel gelernt. Manche waren einfach nur lustig und ich dachte mir so, ich glaube nicht, dass mir das jetzt passiert hier gerade. Und es sind aber alles Geschichten, die, finde ich, einen inspirieren. Und es gibt verschiedene Rubriken und ich glaube, jede resoniert manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, wer wo seine Stellen hat, wo es ein bisschen zwickt. Und ich glaube, deswegen ist es so breit gefächert von den Themen her, dass für jeden was dabei ist. Und ich glaube, für jeden ist was Inspirierendes dabei. Und was ich auch toll finde an dem Buch ist, nehmen wir mal an, du hast es gelesen und ein paar Wochen später denkst du dir so, ach, ich möchte noch mal eine New York City Inspiration. Nimmst das Buch einfach her, schlägst irgendeine Seite auf und liest es. Und schon hast du wieder eine New York City Inspiration. Weil die Kapitel sind jetzt auch nicht 100 Jahre lang, sondern halt knackig. Das finde ich eben auch toll, muss ich sagen. Ja. Und ja, was irgendwie auch, finde ich, spannend ist, dass es so sich der Kreis geschlossen hat. So mit, wo das Buch angefangen hat, dass ich da festsaß, ohne Visum, wartend auf die Green Card, alles dramatisch blöd. Und dann am Ende eben dieses Immigrieren nach Brooklyn und so, also das, ja, so der ganze Weg und wie das dann ist und ja, ich glaube, es ist ein schöner Bogen. Ja. Ich kann euch ja mal was vorlesen. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir nehmen jetzt einfach mal das Buch, also ich nehme es. Ich blätter durch und mache irgendwann Stopp und lese einfach das vor, was da gerade steht. Okay? Okay. Zack. Ah ja, das ist eine gute Story. Okay, das Kapitel heißt, sprich weniger als du weißt, habe mehr als du zeigst. Menschen, die nicht immer gleich zeigen, wer sie sind oder was sie haben, faszinieren mich. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie sind mit sich im Reinen und müssen sich nicht über ihr Ego definieren. Gleichzeitig vermitteln sie einem ein geheimnisvolles Gefühl von, da steckt mehr dahinter. Das sollten wir auch für uns nutzen. In anderen Menschen Neugier zu wecken, ist eine clevere Taktik und sorgt immer für eine Überraschung. Diese Taktik hatte auch die besagte Yoga-Lehrerin, die mich zu ihrem Buchclub eingeladen hatte. Bei unserem ersten Treffen ging ich zu ihrem Apartmentkomplex in Chelsea. Ich sagte an der Rezeption meinen Namen und zu wem ich wollte. Und der Concierge sagte, take the elevator to the penthouse. Bitte was? Habe ich gerade Penthouse gehört? Ich stolperte verwirrt zum Aufzug und drückte die Taste PH, Penthouse. Meine Yoga-Lehrerin begrüßte mich an ihrer Wohnungstür. Ich zog Jacke und Schuhe aus und stand plötzlich in einem Wohnzimmer mit direktem Blick auf das blinkende Empire State Building. Meine Kinnlade klappte nach unten. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass sie so eine Wohnung hat. Ich hätte so gern ein Bild oder Video mit meinem Handy gemacht, aber mich nicht getraut. Ich gebe zu, ich wollte cool sein und nicht wie eine deutsche Touristin rüberkommen. Stattdessen habe ich mich so auf das Sofa gesetzt, dass ich den ganzen Abend auf das Empire blicken konnte. Übrigens, auch ein sehr schönes Beispiel für das über den Dingen stehen. Ich wollte eigentlich ausflippen und hüpfen schreiend. Wow, was für eine krasse Wohnung hast du bitte. Und dieser Blick, wird man da mit der Zeit nicht abgebrüht? Stört dich das Geblinke beim Schlafen? Darf ich dich öfters besuchen? Darf ich ein Video machen? Kannst du ein Foto von mir vorm Empire State Building machen, das ich dann auf Instagram poste? In diesem Moment habe ich mich entschieden, über meiner innerlichen Begeisterung zu stehen. Ich wollte nicht, dass mein Dorfmädchen durchkommt oder ihr das Gefühl geben, dass ich sie unterschätzt hätte. Stattdessen war ich äußerlich gechillt und habe cool gesagt, schönen Ausblick hast du da. Das war wirklich eine coole Story. Das vergesse ich auch nicht. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, als ich da in dieses Penthouse reingelatscht bin. Ja, also wie ihr seht, es sind einfach so Geschichten, Erlebnisse, die einem in New York passieren, wo man sich denkt, das glaube ich jetzt einfach nicht. Und so viele verschiedene Stories sind mir da passiert und ich habe immer wieder was gelernt und mir gedacht, oh wow, das hat jetzt das und das mit mir gemacht. Oder ja, also ich finde, New York, das ist wie so eine Zwiebel. Das tut so jede Schicht von dir abziehen, bis so das Wahre immer mehr rauskommt. Das finde ich, das macht die Stadt mit einem. Und wenn du also wirklich diese Stadt liebst, wenn du hier warst und dieses Gefühl hattest, das dich irgendwie pulsieren lässt und irgendwie größer denken lässt und freier, dann ist wirklich dieses Buch, das ist deine Lektüre, das ist dein, wie sagt man denn, deine Betriebsanleitung. Ja, also es ist, ja, ich hoffe wirklich, dass ich damit es schaffe, euch dieses New Yorker Gefühl nach Hause zu holen, dass ihr euch traut, das umzusetzen in Kleinigkeiten. Man kann so viele Kleinigkeiten machen, die New Yorker jeden Tag machen, nur um auch dieses New Yorker Gefühl in deinen Alltag zu holen. Und ich weiß wirklich, wie es ist, weil ich war dann zu Hause gehockt und war genau wieder diese alte Version und ich habe mich selber so angecast. Ich habe mir gedacht, nein, ich will das nicht mehr sein, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber ich wusste eigentlich gar nicht so genau, wie aktiviere ich das wieder? Und wieso ist das weg? Und wieso ist das nur New York da? Und der Witz ist aber, das ist nicht nur New York da, das ist immer in uns drin. Aber ich glaube, wenn man an so einen Ort wie New York kommt, wird es so total tief in einem aktiviert, diese eine Version von einem. Und wenn du die findest und die näherst und dich um die kümmerst, um diese Version, dann kannst du die bei dir zu Hause auch leben. Aber ich sag dir gleich, das ist nicht angenehm. Also ich beschreibe schon auch, dass es Probleme geben wird. Es wird nicht einfach. Weil in New York ist es auch nicht einfach. Also es ist herausfordernd, es ist viel, es ist fordernd. Ja, es ist wirklich ein Destillieren dieser Version. Und das ist jetzt kein Spaß. Aber ich finde, es lohnt sich. Und ich finde, schulden wir uns alle. Also wir schulden uns doch, dass wir dann am Ende mit 90 sagen können, ja, ich habe aber versucht, meine authentischste Version rauszuholen. Ja. Weil sonst, was machen wir denn sonst hier? Und dann muss ich auch noch erzählen, es war total lustig. Also es ging ja ewig hin und her, ne? Und dann war dann irgendwie letzte Woche Sonntag und dann war also alles okay, alles hat gepasst und ich dachte mir so, naja, jetzt eigentlich könntest du jetzt auf Veröffentlichen drücken. Und es war Sonntagvormittag, der Mike war Radl fahren. Ich war mit meiner Tochter alleine zu Hause. Die hat gerade geschlafen auf meinem Arm und ich saß an meinem Rechner und habe gedacht, na, jetzt drücke ich einfach mal Veröffentlichen, oder? Weil es dauert ja dann bis zu 72 Stunden, bis es auch wirklich online ist. Und dann saß ich da so, habe auf Veröffentlichen gedrückt und habe mir gedacht, ja, wo sind jetzt die Trompeten? Wo ist die Fanfare? Wo ist das Orchester? Wo ist der Champagner? Ich habe gerade mein Buch veröffentlicht. Und es war schon so ein bisschen so. Dann dachte ich mir, das ist jetzt ganz anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war komisch. Und es war so unspektakulär. Weißt du, man arbeitet jahrelang darauf hin und dann ist das so ein Knopfdruck, der einfach nur so passiert und dann passiert ja nichts. Du hast einfach nur da drauf gedrückt. Naja, und dann habe ich das dem Mike gesagt, habe ich gesagt, du, ich habe das jetzt veröffentlicht. Und er so, ja, super und voll gut und so. Und ja, aber und irgendwie war das dann aber so, okay. Weil du hast ja auch nichts am Ende. Du kannst nichts verkaufen, du kannst es also nicht veröffentlichen, dass, jetzt könnt ihr es kaufen, sondern es passiert ja nichts. Naja, und dann habe ich halt am Montag immer wieder mal geschaut, ob eine E-Mail kam, dass es also jetzt öffentlich ist, und kam halt nichts. Naja, und dann dachte ich mir, ja, es wird halt jetzt dauern, wahrscheinlich bis Mittwoch. Und dann am Dienstag war ich spazieren mit meiner Tochter und dann schreibt mir die Maureen, es ist online, und hat mir ein Bild geschickt. Und ich so, nee, das glaube ich jetzt nicht. Und dann habe ich eben geguckt und hatte dann auch eine E-Mail und habe gesehen, es ist online. Und dann ist der Witz, was war dann? Das ist auch so ein bisschen so deutsch, muss ich sagen, und so typisch für mich auch, so Zweifel. Ja, hoffentlich klappt das jetzt. Also jetzt sage ich das am besten keinem. Ich sage meiner Mama, sie soll eins bestellen in Deutschland und zu ihr schicken und erst nochmal überprüfen, dass es auch wirklich gut ist und alles passt, bevor ich dann sage, also ist es draußen. Und dann dachte ich mir so, ja, wie oft willst du es denn jetzt noch überprüfen? Also es hat ja alles eigentlich gepasst. Dann habe ich es ein paar Freunden geschickt und die haben es natürlich dann auch gleich bestellt. Und ich so, oh, okay, dann ist jetzt der Drops gelutscht. Das war's jetzt. Es ist jetzt raus. Naja, dann habe ich noch mal einen Tag gewartet so und ja. Und dann habe ich es öffentlich gemacht. Und das war dann auch am, also wie es dann am Dienstag öffentlich war, habe ich mich echt total gefreut. Und es war innerlich schon so ein richtiges Champagner-Blasen-Bubble-Sprudelgefühl. Das war total toll. Und ich war aber dann auch alleine an dem Tag abends. Der Maike musste zu einem Arbeitsdinner. Und dann dachte ich mir auch wieder so, ja, Susi, jetzt ist dein Buch draußen und du hockst hier jetzt alleine am Abend auf der Couch mit deiner Kleinen. Ja, wo sind jetzt da die Trompeten und die Fanfare? Konfetti? Ballons? Nicht da. Also wieder so antiklimatisch. Ich weiß auch nicht. Ja. Es ist irgendwie, es war schon irgendwie ernüchternd. Und dann habe ich mir irgendwie chinesisches Essen bestellt, habe mir gedacht, so, ich gönne mir jetzt schön was zu essen und mach's mir gemütlich. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht muss es so sein. Vielleicht muss man auch lernen, dass es nicht ums Außen geht, dass das Außen applaudiert. Und ich muss natürlich auch gestehen, in meinem Beruf bin ich es gewohnt, sag ich mal, du hast irgendwie ein Stück geprobt oder du hast ein Projekt erstellt, inszeniert, geprobt und so weiter, gehst auf die Bühne oder machst eine TV-Show und hast am Ende hast du halt Applaus. Das ist ja immer der direkte Feedback-Loop, den du hast. Und das hatte ich halt da nicht. Na, du hast sowas vollbracht und es ist Ende und es ist wie wenn du auf der Bühne stehst und dann klatscht da keiner. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht geht es auch mal darum, nicht vom Außen sich feiern zu lassen, sondern dass ich mich selbst feiere, ohne das Außen, ohne andere. Dass ich innerlich auf mich stolz bin, mir gratuliere und das in mir erzeuge und auch in mir landen lasse. Und das fand ich eine interessante Erfahrung. Und ich finde, seit der Veröffentlichung wird das Gefühl immer stärker und immer größer. Es wird immer lauter innerlich dieses Gefühl von, das habe ich gut gemacht, ich habe das geschafft, ich bin stolz auf mich. Und das ist schön. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Ich frage mich, ob so Applaus von außen dann zum Beispiel kurz und laut ist und ob dieses innerliche stille Applaudieren für dich selbst, ob das etwas ist, das dann länger anhält und auch tiefer sich in dir einwebt und du dadurch auch wirklich länger und dauerhaft stolz auf dich bist, weil es anders in dir landet. Also ich werde das jetzt mal beobachten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da passiert. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich meine, ich werde jetzt schon so ein bisschen am Wochenende, jetzt fahren wir weg, da möchte ich schon so ein bisschen nochmal anstoßen und so. Und meine Freundinnen und so haben natürlich voll geschrieben und ich freue mich und ja, also ich habe total schönes Feedback von den engsten Leuten und so bekommen. Aber ja, am Ende des Tages saß ich da alleine und dachte mir so, okay Susi, jetzt ist es raus. Ja, aber es fühlt sich richtig gut an. Und was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass da jetzt die letzten Tage so krass was von mir abgefallen ist, dass auch so ein bisschen eine Müdigkeit hochkommt. Das Jahr war wirklich krass, mit vielem Auf und Ab, vielen Schockmomenten, viel viele krasse Momente, viele tolle Momente. Und ich merke so langsam dieses Jahr, wie es so, ja, ich glaube, das war so eine Riesenhürde, mein Buch jetzt rauszubekommen. Und seitdem das jetzt raus ist, merke ich sowieso auch eine gewisse Erschöpfungsenergie hochkommt. Und das ist auch okay. Man ist halt so im Go-Go-Go-New-York-Modus, Push-Push, Go-For-It. Und wenn man es dann erreicht hat, wenn man eben, klar, also ne, wenn du hochwanderst auf dem Gipfel, wenn du oben angekommen bist, kommt auch ein Moment, wo man sich einfach mal ausruhen muss. Genau. Ja, ich glaube, das ist jetzt alles erstmal. Ich will nicht zu viel verraten, ich will nichts vorwegnehmen. Ich möchte, dass ihr es einfach selbst lest, erfahrt. Ich habe eine Bitte an euch, wenn ihr meinen Podcast liebt, gerne zuhört, wenn ihr auf Instagram gerne dabei seid, freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr das Buch kauft. Damit unterstützt ihr einfach meine Arbeit. Ich bin mir sicher, das Buch wird euch nicht enttäuschen. Wenn es euch gefällt, verschenkt es gerne, vor allem zu Weihnachten vielleicht oder zu Geburtstagen oder an andere New York City Fans. Und wenn es dir gefallen hat, wäre es mega, wenn du auf Amazon eine Rezension da lässt, damit andere auch sehen, ach, das Buch ist wirklich gut. Also wenn es dir nicht gefallen hat, dann machst du es nicht, gell? Dann nicht. Wir wollen ja alle ehrlich sein. Aber wenn es dir gefallen hat, würde das natürlich total helfen, wenn so man lesen kann, ah, okay, das Buch gefällt Leuten. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du zuhörst. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und ich bin so gespannt, was ihr sagt. Oh mein Gott. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es mir auch sagen. Dann möchte ich aber auch die Kritikpunkte wissen. Also, ich wünsche euch was. Habt viel Spaß. Und ach so, ja, das sollte ich noch sagen. Der Adventskalender kommt raus. Und zwar am 19. Oktober geht er online, offiziell. Und das wollte ich noch mal sagen, als Erinnerung. Der ist auch richtig geil. Also es ist auch wieder so, alles passiert zum selben Moment. Das ist oft so, es gibt einen Spruch, dann sagt der Mike immer, Life has a way of nothing happening at all and everything at the same time. Und das stimmt. Das Leben hat so eine Art an sich, dass entweder ewig lang gar nichts passiert oder auf einmal passiert alles zur gleichen Zeit. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade. Jetzt ist der Adventskalender fertig, mein Buch ist raus, also alles passiert zur selben Zeit. Und naja, aber so ist es. Ich habe die Welle angeschoben und jetzt rollt sie. Und jetzt muss man es auch genießen. Also, ihr Lieben, macht es gut. Und wir aktivieren jetzt die New York City Version. Ciao, ciao aus Brooklyn.